Eltern wollen ihre Kinder glücklich, gesund und zufrieden aufwachsen sehen und in die Welt schicken. Eine große Verantwortung, gerade wenn man auf die aktuelle Weltlage schaut. Nicht erst seit dem Angriff der Hamas auf jüdische Menschen in Israel fragen sich viele, auch in Deutschland, wie sieht die Zukunft unserer Kinder aus? Besonders groß sind die Sorgen jüdischer Eltern. RBB24-Redakteurin Liane Gruß hat mit Miriam und Lev darüber gesprochen, wie es ist, Kinder unter diesen Eindrücken ins Leben zu begleiten.
Zu Gast heute im RBB24-Inforadio sind Miriam und Lev. Ihr seid beide jüdisch und wir wollen heute darüber sprechen, wie es ist, für jüdische Menschen in diese Welt ein Kind zu setzen, gerade nach dem, was am 7. Oktober geschehen ist. Ihr habt beide Kinder. Miriam, du hast 2 Töchter, 5 und 8 Jahre alt, und Lev, du bist noch recht frisch Papa. 11 Monate alt ist dein Sohn. Wie würdet ihr denn euer jüdisches Leben in Berlin bisher beschreiben? Also von dir, Lev, weiß ich, dass du eher säkular unterwegs bist, die Religion dich also nicht ganz so stark durch den Alltag begleitet.
Genau, also ich bin in Berlin geboren, allerdings stamme ich nicht aus einer Ur-Berliner Familie, sondern wir sind relativ bunt durchmischt. Mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter wurde in Venezuela geboren und meine Mutter war Jüdin, mein Vater christlichen Glaubens. Allerdings bin ich nicht in eine gläubige Familie hineingeboren. Ich bin aber nach jüdischem Glauben erzogen worden, weitestgehend. Ich war im jüdischen Kindergarten, ich war auf einer Grundschule, die auch jüdischen Religionsunterricht angeboten hat bis zur 6. Klasse. Und habe meine Bar Mitzwa auch in einer Berliner Synagoge abgehalten. Allerdings habe ich das dann mit 13 Jahren gemacht und war dann in der Pubertät und habe dann irgendwann für mich entschieden, dass ich vielleicht nicht so gläubig bin, wie ich davor dachte, und würde mich heute eher als Juden bezeichnen, nicht weil ich so stark an Gott glaube, sondern eher der Tradition wegen und der Kultur.
Miriam, wie sieht das bei dir aus?
Also wir leben in unserer Familie eigentlich sehr traditionell. Meine Kinder gehen in jüdische Einrichtungen. Das war uns selbstverständlich wichtig. Und ja, also es spielt einfach eine sehr, sehr große Rolle für uns, das Judentum. Ich finde es gerade mit Kindern, also meine Kinder sind ja 5 und 8 Jahre alt, das ist auch ein Alter, wo man ja sich so ein bisschen seine Identität auch herausbildet. Und ich merke, dass es meinen Kindern auch ziemlich wichtig ist, dass es einfach ein ganz großer Teil ihres Lebens ist. Natürlich, wenn man im jüdischen Kindergarten, in der jüdischen Grundschule ist, dann spielen die ganzen Feiertage und Schabbat und einfach eine große Rolle. Und wir feiern jede Woche Schabbat, gehen regelmäßig, nicht jede Woche, aber ja, vielleicht so im Schnitt einmal im Monat in die Synagoge. Für mich ist es einfach auch so ein Zugehörigkeitsgefühl, was ein ganz großer Teil der Identität einfach ist. Ich habe festgestellt, dass es schon ein Leben vor und nach dem 7. Oktober gibt, weil es nicht so sehr die Sicherheitsvorkehrungen, die nochmal drastisch erhöht wurden vor der Schule beispielsweise, das spielt natürlich auch mit rein, aber es ist für mich persönlich insofern ein Einschnitt gewesen, als ich festgestellt habe, dass ich mich noch jüdischer fühle, dass es uns irgendwie als Juden in der ganzen Welt sehr stark zusammengeschweißt hat, dieses Ereignis.
Kann man sagen, dass der Angriff der Hamas auf jüdisches Leben den Jüdinnen und Juden auch in Deutschland so ein letztes Stück Leichtigkeit genommen hat?
Auf jeden Fall. Also Antisemitismus war immer ein Thema in Deutschland. Der war nie weg. Ja, es gab immer Anschläge. Es gab seit 1945 konstant Anschläge in Deutschland. Sie wurden leider nicht immer als antisemitisch eingeordnet, das muss man auch ganz klar sagen. Insofern ist es ein bisschen vielleicht nicht ganz richtig zu sagen, dass es eine Leichtigkeit genommen hat, aber natürlich ein Stück Normalität. Also wir hatten uns ja eigentlich gut arrangiert und unsere Generation, kann man sagen, ist ja eigentlich, wir sind beide in Deutschland aufgewachsen, wir waren ja nie mit was wirklich, wirklich Schlimmem konfrontiert. Aber was mich viel stärker bedrückt, muss ich sagen, ist eigentlich, dass gar nicht wahrgenommen wird, dass Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und dass unsere Gesellschaft davon zerfressen wird und unsere Demokratie in Gefahr ist, wenn wir solchen Menschenhass nicht aktiv stoppen.
Es gibt ja viele Jüdinnen und Juden, die sich mehr oder weniger verstecken, beziehungsweise die ihre Identität verstecken. Bei dir, Lev, habe ich wahrgenommen, dass es dir eigentlich nie so ging. Hat sich da mit dem 7. Oktober bei dir was verändert?
Also für mich persönlich hat sich durch den 7. Oktober jetzt in meinem Alltag wenig geändert. Ich habe ein 11 Monate altes Baby zu Hause. Wir haben dieses Jahr sowieso mehr oder weniger in unserer eigenen Blase als Familie verbracht. Ich muss auch Miriam dazu stimmen, Antisemitismus war immer schon da. Es ist nicht so, dass es jetzt seit dem 7. Oktober ein neues Phänomen ist oder etwas, womit ich mich neu auseinandersetzen würde. Ich habe aber auch mein Judentum vielleicht unterbewusst nie an die große Glocke gehangen. Ich habe nie mich als Jude zu erkennen gegeben. Ich trage keinen Davidstern, ich trage keine Kippa, wenn ich also in der Öffentlichkeit und auch nicht zu Hause. Das kann damit zusammenhängen, dass ich eben das Judentum als Religion nicht so stark lebe, mich aber trotzdem als Jude identifiziere. Aber Fakt ist, dass ich auch mit Sätzen groß geworden bin von meiner Mutter wie: Ach, wie schön, dass du blond und blauäugig zur Welt gekommen bist, dann brauche ich mir keine Sorgen machen, wenn ich dich auf den Spielplatz schicke.
Wie schnell waren eure Gedanken bei euren Kindern?
Schnell, ja.
Also meine Frau ist Muslimin, deshalb ist mein Sohn nach jüdischer Tradition, gilt er nicht als jüdisch. Insofern stellt sich für mich erstmal nicht die Frage, wie mein Sohn als Jude in dieser Welt aufwachsen wird. Trotzdem möchte ich ihm gewisse Werte, die ich auch durchs Judentum, die mir durch meine Familie mitgegeben wurden, möchte ich auch, dass er diese hat und möchte ihm überhaupt zur Wahl stellen, mit welchem Glauben er aufwächst in dieser Welt. Jetzt zu sagen, dass ich mehr Sorgen habe um mein Kind nach dem 7. Oktober, wäre falsch. Ich habe mir auch unabhängig des 7. Oktobers, habe ich mir Gedanken gemacht, setze ich in diese Welt noch ein Kind, wo Hass viel näher gerückt zu sein scheint. Stichpunkte wie Klimawandel, ne? Also überhaupt wie lang, also die Uhr tickt gefühlt. So, diese Fragen habe ich mir gestellt. Allerdings nicht, ob ich meinen Sohn als Juden in eine sichere Welt schicke.
Ich frage, weil vielen Menschen sicherlich nicht klar ist, dass der jüdische Glaube nur über die Mutter weitergegeben wird und du als sein Vater ihn im Auge der Öffentlichkeit wahrscheinlich zum Juden machst. Miriam, ja. Wie ging es dir?
Also bei uns ist der 7. Oktober, hat er so begonnen, das war ja Simchat Torah, so der letzte der hohen Feiertage im Herbst. Eigentlich ein ja total fröhliches Fest, wo die Kinder Süßigkeiten bekommen und alles. Und das war ja das Perfide auch, dass in Israel genau in dieser Situation dann, wo dann alle nach diesem langen Abend in ihren Betten lagen und so, dieser Überfall erfolgt ist. Und wir haben auch an dem Tag einfach ausgeschlafen und am späten Vormittag habe ich dann mal aufs Handy geschaut und habe tatsächlich von all dem aus der WhatsApp-Gruppe unserer Elternschaft von der Schule erfahren. So, ja, was da jetzt los ist und was die Schule jetzt an Sicherheitsmaßnahmen treffen wird. Also, Moment, stopp, was ist hier los gerade? Und dann haben wir natürlich nachgeschaut, Nachrichten und so weiter. Insofern war das ganze Ereignis eigentlich sofort mit der Schule verknüpft oder ist es immer noch in meinem Kopf, weil das eben die ersten WhatsApp-Nachrichten waren, die ich dazu gelesen habe. Der Antisemitismus ist sicherlich für mich nie ein Grund gewesen, keine Kinder zu bekommen oder darüber nachzudenken, ob das eine Welt ist, in die ich meine Kinder setzen will, weil ja eigentlich wir in einer Welt groß geworden sind, in der das jetzt nicht so virulent war. Für mich sind es auch eher die Themen, die die ganze Welt betreffen, wie Klimawandel. Also ich war auch sehr aktiv einige Jahre in der Klimabewegung und in der Zeit ist meine zweite Tochter geboren. Da habe ich mir schon große Gedanken und auch Sorgen gemacht. Und je mehr ich mich dann auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe, desto klarer wurde mir, dass das eigentlich nicht besonders gut aussieht, wenn man jetzt mal die Szenarien sich anschaut und dass das Leben auf diesem Planeten wahrscheinlich, wenn wir das Ruder nicht wirklich rumreißen, nicht sehr schön sein wird.
Aber trotzdem habt ihr euch für Kinder entschieden, mit allem, ja, was dazugehört, auch für jüdisches Leben. Lev, hast du schon eine Entscheidung getroffen? Wird dein Sohn jüdische Einrichtungen besuchen oder?
Ich musste das selbst neulich recherchieren, ob er überhaupt als Nicht-Jude, also weil seine Mutter nicht Jüdin ist, überhaupt in einen jüdischen Kindergarten gehen dürfte. Darf er wohl? Das ist schön. Das müsste ich aber tatsächlich, wäre das eine Entscheidung, die ich nicht alleine treffe, sondern mit meiner Frau, und die ist Muslimin, aber auch säkular, würde ich sagen. Ich sehe das eher als Stärke, aber ich bin dann doch froh, dass mein Sohn vielleicht die Möglichkeit bekommt, nicht 100% in einer Religion groß zu werden, sondern die Möglichkeiten vieler Religionen zu genießen und für sich dann die Entscheidung zu treffen.
Miriam, deine Töchter sind 5 und 8 Jahre alt. Das heißt, die begreifen schon.
Ja,
die bekommen viel mit. Die bekommen viel in ihrem Alltag mit. Habt ihr das thematisiert, was in Israel passiert ist?
Ja, wir haben das absolut thematisiert, weil wir haben auch Familie in Israel. Und zwei Großcousins meiner Töchter sind in der Armee auch. Und gerade die größere Tochter macht sich schon große Sorgen auch. Ja. Ich meine, Kinder, selbst wir als Erwachsene, verstehen ja nicht, was Krieg wirklich ist. Und die ganzen Angehörigen, die bei jedem Luftalarm, über den ja hier kaum berichtet wird, also so gut wie gar nicht, ja, das ist ständig Luftalarm, die dann ständig in den Bunker rennen müssen oder in den Schutzraum oder mindestens ins Treppenhaus, das ist halt uns schon sehr präsent, ja.
Wie erklärt ihr das den Kindern?
Ja, es ist schwer zu erklären. Also ich finde, das wird dann auch schwierig, wenn Kinder dann schon lesen können, weil sie dann natürlich auch in der U-Bahn und überall einfach auch Schlagzeilen mitbekommen, die ja auch nicht immer so unbedingt treffend sind oder dem entsprechen, was man ihnen gerne vermitteln würde. Sie nehmen, glaube ich, sehr stark wahr, dass leider die Berichterstattung oft auch gegen Israel ist. Das ist natürlich für Kinder auch schwer zu verstehen, dass ja irgendwie, das ist, also die Kleine sagt zum Beispiel immer, dass unsere Cousins da unser Land verteidigen. Also wir sind keine Israelis, wir haben die Staatsbürgerschaft nicht, aber identifizieren uns natürlich stark mit dem Land. Und seit dem 7. Oktober geht es mir persönlich so, dass ich mich noch nie so verbunden gefühlt habe, einfach mit diesem Land.
Schauen wir mal auf die Straßen von Berlin. Wie präsent ist Ihnen, dass Sie jüdisch sind und dass Sie in den Augen mancher Menschen anders sind und dadurch Probleme bekommen könnten?
Sehr präsent. Also es ist Ihnen sehr präsent, dass Sie als Jüdinnen erkennbar sein könnten. Also meine große Tochter hat beispielsweise ein Chanukka-Sweatshirt, so wie es jetzt so viele Weihnachtspullover auch gibt. Da sind eben verschiedene Symbole drauf und Davidsterne und es steht dick und fett Happy Chanukka drauf. Und ja, sie ist damit unterwegs gewesen, die Jacke war offen und hat dann ganz großen Schreck bekommen, dass man das hätte falsch interpretieren können, dass sie da irgendwie angegriffen wird. Also das ist schon ein großes Thema. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, Kinder davon komplett abzuschirmen. Das ist einfach ein Teil des Alltags. Ich finde es wichtig, dass man ihnen jetzt keine Angst macht. Also, dass sie dürfen sich sicher fühlen. Und ich finde es sehr schön, dass sie auch sehen, dass sie die Polizei vor der Tür der Einrichtungen als sehr positiv wahrnehmen. Und die sind da, damit wir uns da sicher fühlen können einfach. Natürlich sagt man da jetzt nichts Konkretes, das ist ja klar. Aber ich möchte auch einfach, und das habe ich mit meinem Mann von Anfang an so gehalten, dass wir sagen, wir wollen uns unseren Alltag nicht von irgendwelchen durchgeknallten Terroristen kaputt machen lassen. Wir leben hier schon lange, seit Generationen. Wir tun auch niemandem was. Wir leben einfach nur unser Leben. Und das wollen wir uns nicht nehmen lassen.
Miriam, deine Kinder gehen in jüdische Einrichtungen.
Ja.
Lev, dein Kind ist noch nicht alt genug dafür, aber du warst selbst in jüdischen Einrichtungen. Vielleicht kannst du auch aus deiner Erfahrung erzählen, wie wachsen jüdische Kinder in Berlin auf? Mit welchen Einschränkungen?
Ich glaube nicht, dass ich mit irgendwelchen Einschränkungen aufgewachsen bin, weil ich aber auch mit meinen jüdischen Freunden aus dem jüdischen Kinder, also im jüdischen Kindergarten waren wir eben, dass da mal ein Polizeivorstand, glaube ich, nimmt man als Kind auch ein bisschen anders wahr. Ist ja eigentlich spannend, wenn da ein Polizist davor steht. Heute sehe ich das anders, Was ich aber dann doch beobachte, und das hatte Miriam gerade angesprochen, das ist für mich noch nicht ein Thema, aber wenn ich gute Freunde habe, die ihre Kinder jüdisch erziehen und die nach dem 7. Oktober selbst zum Teil Panikattacken erleben, weil sie als jüdische Mitmenschen, als Juden zu erkennen sind und sich Gedanken machen müssen, wie sie ihre Kinder mit welchen Informationen in die Schule schicken, falls, dann ist das dann doch erschreckend. Ja, und dann ist das ein Thema, worüber man auf jeden Fall nachdenken muss, wie man das seinen Kindern näher bringt und wie man die auf mögliche Konflikte vorbereitet, dass die da gut davon kommen.
Ja, ich denke, es geht ja vor allem auch um psychische Gesundheit, Resilienz einfach zu haben. Ich glaube, dass eine starke Identität, ohne sie jetzt so wie so ein Schild vor sich herzutragen, einfach schon auch gut ist. Wenn man sich darin sicher ist, dann fühlen sie sich da nicht angreifbar, weil das sind sie selbst einfach. Und wir haben einfach immer gesagt, naja, es gibt eben leider Menschen, die Juden nicht so mögen. Also das kann jedes Kind verstehen. Es gibt immer andere Kinder, die einen nicht so mögen oder was auch immer. So, das verstehen Kinder ja. Was das dann konkret bedeutet, so weit muss man ja dann in dem Alter auch noch nicht gehen. Und ich bin auch neulich gefragt worden, ja, wovor habt ihr denn ganz konkret Angst? Und ich sag schon unter Erwachsenen, ja, ich habe schon auch Sorge, dass ein Anschlag oder irgendwo sowas passieren könnte, weil es ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen, das gab es immer wieder und auch Halle ist noch nicht lange her und aber trotzdem vertraue ich auch schon auf die Ordnungsbehörden hier und dass die Lageeinschätzungen richtig sind. Und ja, also wenn man das nicht hätte, dann ja, was ist die Alternative? Ja, wegzugehen.
Genau, du hast es auch vorhin schon angesprochen, das Auswandern war für viele Juden und Jüdinnen immer noch eine Option.
Ja.
Der Weg nach Israel.
Ja.
Ist das jetzt nach wie vor eine Option oder ist die mit dem 7. Oktober weggefallen?
Ja, doch, absolut. Diese Option ist immer noch da. Das ist einfach die Idee des Zionismus und dieses kleine Stück Land als einzige sichere Option, trotz allem. Also das mag komisch klingen, nach allem, was an Kriegen dort schon war und nach dem 7. Oktober und nach auch innenpolitisch der ganzen Situation der letzten Monate des vergangenen Jahres, was an Demonstrationen war und so weiter. Das ist ja aber auf der anderen Seite auch nur ein Zeichen dafür, dass es die einzige wirklich lebendige Demokratie oder überhaupt die einzige Demokratie der ganzen Region ist. Und es ist für uns ja nach wie vor einfach ein Safe Space. Ja. Und es, ja, also wir haben zum ersten Mal darüber gesprochen.
Ja. Ich war noch nie in Israel. Ich bin neugierig auf Israel, aber ich habe es auch noch nie als mein Heimatland oder meine zweite Heimat oder meine mögliche dritte Heimat in Betracht gezogen. Und ich muss auch sagen, das, was Miriam gerade gesagt hat, so das kenne ich, das findet in mir Resonanz. Aber was ich dann auch in diesem Gespräch, was ich auch schwierig finde, ist, dass eben allzu oft, auch heutzutage und nach dem 7. Oktober immer wieder Judentum und Israel gleichgesetzt werden. Und dass ich doch betonen möchte, dass auch nicht jeder Jude, jede Jüdin mit der Politik Israels einverstanden ist oder Israel auch mit Israel überhaupt eine wirkliche Verbindung hat. Es muss nicht sein. Wenn viele Jüdinnen zu Recht, Jüdinnen und Juden das für sich als mögliche Rückzugsort oder wirklich ein Ort wahrnehmen, wo sie ihre Religion mit Gleichdenkenden wirklich frei leben können, eben ohne diese Angst zu haben, dann ist das was ich respektiere und was es geben muss. Ja, damit möchte ich sagen, Israel hat ein Existenzrecht und es muss anerkannt werden. Trotzdem muss ich nicht mit jeder politischen Entscheidung und mit jeder Handlung Israels einhergehen, auch wenn ich jüdischen Glaubens bin. Trotzdem, und das ist eben eine Position, in der ich mich nach dem 7. Oktober immer wieder gefunden habe, ist eben mir eine Meinung zu bilden, die zwar irgendwo voreingenommen ist, weil ich dann doch als Jude zu Israel Position beziehen möchte und für dieses Existenzrecht einstehen möchte, aber gleichzeitig auch eine Linie fahren möchte, mit der ich wirklich okay bin und wo ich nicht sagen kann, hey, es geht nur um die jüdischen Opfer. Nee, es gibt auch auf der palästinensischen Seite Opfer und es gibt da auch Themen, über die diskutiert werden muss und die auch weiter angeprangert werden müssen. Was mir doch stark aufgefallen ist, ist, dass mir fehlte eine ganz klare Positionierung am 7. Oktober selbst gegen diese Gräueltaten. Das scheint irgendwie durch irgendwas ausgehebelt worden zu sein, wo es dann schon fast klang wie, naja, was erwartet man? Daran hatte ich zu knabbern in diesen letzten Wochen.
Viele jüdische Menschen überzeugt ja gerade an Berlin die jüdische Infrastruktur. Ja. Also sie haben alles, was sie mehrfach in ihrem Alltag brauchen. Ja. Wann wäre für euch, wahrscheinlich viel eher für dich, Miriam, der Punkt, an dem du sagst, das tue ich meinen Kindern nicht mehr an, ich gehe?
Das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Ich habe das mit meinem Mann rauf und runter diskutiert, neulich wirklich mal stundenlang. Er hat es so formuliert, wann war denn für unsere Großeltern der Punkt, wo sie gemerkt haben, es ist zu spät? Das ist krass, ja. Ich weiß es nicht. Also woran merkt man das? Wann merkt man es? Wann haben die es gemerkt oder auch nicht gemerkt? Also für einen selbst, wir sind Anfang, Mitte 40, kann man vielleicht sagen, ja, wann ist der Punkt, wo man nochmal einen neuen Job anfängt, wo man nochmal vielleicht noch nicht zu alt ist, sich was aufzubauen. Das Krasse ist ja, man gewöhnt sich auch an die Situation jetzt. Auch in den letzten 2 Monaten haben wir uns ja auch an diese neue Normalität wieder irgendwie gewöhnt. Und dann pendelt sich alles wieder so ein bisschen ein und dann kommt wieder irgendwann was. Und wenn es irgendwie so weitergeht, wie es war, kann man es hier schon einigermaßen aushalten, denke ich. Aber und sich auch zu Hause und auch wohlfühlen. Und ich meine, es ist die größte jüdische Community in Deutschland. Und da ist ja auch wundervoll, dass wir einfach so viel Auswahl auch haben. Wir haben nicht nur irgendwie eine jüdische Richtung, wir können uns auswählen, welche uns die nächste ist und danach gehen. Und ja, wann ist der Punkt, der mich eigentlich viel mehr beschäftigt, ist tatsächlich, wann merkt diese Gesellschaft? Also ich glaube, wenn die AfD ein krasses Wahlergebnis bei der nächsten Bundestagswahl einfährt, dann könnte das schon ein Punkt sein, wo man sehr stark übers Kofferpacken nachdenkt.
Wenn du uns jetzt fragst, wann der Zeitpunkt wäre jetzt, dass man sagt, man zieht weg, ob nach Israel oder irgendwo anders hin, das ist eine Frage, die habe ich mir tatsächlich noch nicht gestellt. Ich fühle mich dann doch noch relativ sicher in meinem Zuhause, aber schaue mir die täglichen Nachrichten, klar, also man hört da zweimal hin, man versucht zwischen den Zeilen zu lesen, man genießt das mit dieser Sicherheit, mit Vorsicht.
Deine Frau ist ja Muslimin, das ist ja eigentlich ein schönes Beispiel für interreligiösen Kontakt. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, wie man Kinder zum Frieden erzieht?
Als du mich angerufen hattest für diese Sendung und ungefähr gesagt hattest, worum das geht, nämlich ob und wie man Kinder in dieser Welt großzieht oder großziehen möchte, hatte ich das kurz meiner Frau gesagt und die meinte, naja, klar, Gedanken macht man sich, aber irgendwo hat man ja auch die Hoffnung, dass man einen weiteren, in Anführungszeichen, guten Menschen in die Welt setzt oder dem Ganzen entgegensetzt. In dem Sinne, es ist vielleicht unsere Verantwortung, unseren Kindern diese Möglichkeiten zu geben, diese Sichtweisen, diese auch geistige Flexibilität mitzugeben als Werkzeug in einer Welt, die eben nicht schwarz-weiß ist. Was mir in dieser Welt wichtig ist, und was ich auch in der Religion wichtig finde, ist dieses Leben und Leben lassen. Auch seine eigene Religion nicht dadurch angegriffen zu sehen, dass es eben eine andere Religion gibt. Und ich glaube auch, Religion ist Teil einer Identität, aber es kann nicht die komplette Identität sein. Ich glaube, dann wird es gefährlich.
Wie blicken jüdische Eltern auf das Leben, auf die Zukunft ihrer Kinder? Vielen Dank, dass wir darüber sprechen konnten. Miriam und Lev.
Gerne.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.